Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Ich bin in meiner allerersten Anfängerzeit, das war ein Korrepetitorenjahr in Aachen und das war die Saison, lang ist es her, das war die Saison 61, 62. Wie gesagt, war ich in Aachen Korrepetitor, musste mit den Sängern alles Mögliche einstudieren, durfte auch Operetten und sogar Martha von Flotow nachdirigieren. Aber in dieser Saison gab es auch von Paul Abraham die Operette Viktoria und die Husaren.
Die Operette hat den Dirigenten Marek Janowski also lebenslang begleitet. Gestern hat er für uns, für den Deutschlandfunk, seine Dresdner Philharmoniker dirigiert, Silvester mit Strauss und Leha programmiert. Alles ohne Publikum, aber mit Camilla Nylund, Sopran und Maximilian Schmidt, Tenor. Und ich habe Herrn Janowski auch einige Schwänke aus dem Operettenalltag abfragen können. Hören wir aber erst einmal, wie es mit Abrahams Viktoria und ihrem Husaren anno 1962 in Aachen und Umgebung so weiterging.
Aachen hatte ein kleines Ballett in einer Operette, wo drei Akte existieren, muss im zweiten Akt irgendeine Ballettanlage kommen. Und der Aachener Ballettdirektor hatte sich da entschieden für eine, ja, ich möchte es mal so ausdrücken, klavieristisch dargestellte Variation des damals sehr berühmten Tangos Schwarze Augen. Also es war ohne Orchester, es war eine reine Klaviernummer, spielte der Aachener Ballettkorrepetitor, ein sehr, sehr netter und liebenswerter Herr. Und der wollte das aber nicht immer spielen. Und dann war ich natürlich als junger Anfänger, Herr Janowski, Sie müssen das eben auch machen. Das war gar nicht so einfach. Also es gab wenig Notenvorlage. Man musste dann improvisierenderweise um diesen schwarzen Augentango herum immer mit so einem halben Blick zum Ballett alleine Klavier spielen. Ich habe davor unglaublichen Schiss gehabt, bevor ich das zum ersten Mal gemacht habe. Es hat aber einigermaßen funktioniert und dann gewöhnt man sich natürlich dran. Und so ein Stadttheater Aachen macht natürlich in der Umgebung der Stadt, bei kleineren Städten, kleineren Orten eben auch Gastspiele, Abstecher nennt sich sowas. Und natürlich war auch Viktoria und ihr Husar ein Abstecherstück in einer kleineren Stadt in der Gegend von Aachen, Würselen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Kinosaal war, ich kann mich da nicht mehr genau erinnern, aber jedenfalls so eine Art von Orchestergraben gab es da, aber der unglaublich klein war und ein Flügel, nicht mal ein Klavier passte da rein. Also wurde das Klavier in den Saal gestellt, in die auf Höhe so der dritten Reihe des Publikums. Und im ersten Akt war ich natürlich da nicht am Klavier, war die Klavierlampe auch ausgemacht. Und im zweiten Akt, bevor diese Einlage mit dem Ballett kam, habe ich dann die Klavierlampe angemacht. Und neben mir, also direkt neben mir links, saßen zwei ältere Würselener Damen, die sich während dieser Balletteinlage da viel mehr für meine pianistischen Künste interessierten, als auf die Bühne zu gucken. Selbstverständlich gibt es dann für das Ballett Applaus, wenn diese Nummer vorbei ist. Aber die beiden Damen haben nicht applaudiert, sondern eine von den beiden Damen hat sich dann zu mir gewendet und hat ungefähr so gesagt, junger Mann, das haben Sie aber sehr schön gespielt. Das werde ich nie vergessen, das ist jetzt 60 Jahre oder so her. Das ist mein Erlebnis, Klavier im Publikum mit Paul Abraham, Viktoria und die Husaren.
Hat er gut gespielt, der Viktoria-Ballettbegleiter und schwarze Augenklavierspieler Marek Janowski, ist ja schon ein paar Jahre her. Heute dirigiert er in einer Aufzeichnung von gestern im Kulturpalast Dresden, die Dresdner Philharmonie, Radiokonzert zu Silvester. Zwei Nummern plus Zugabe, Strauß Sohn, dann Leha aus Paganini, der lustigen Witwe und dem Land des Lächelns. Bekannte Nummern, die Janowski einfach auch Spaß bereiten, da steigen beim Dirigieren wohlige Erinnerungen auf. Wir steigen mit der Ouvertüre zum Zigeunerbaron von Strauß ein. Klischee um die Herzenslust mit prägnanten Charakteren im Spannungsfeld Militärmarsch und Schwärmerei an den Ufern des Balkan. Dann lassen wir uns von Camilla Nylund verführen in die Heimat mittels Fledermaus, einem Meisterstück des zwischenmenschlichen Abhandenkommens. Man ist so glücklich, weil es immer anders kommt, als man denkt. Es gibt den Czardasch, Klänge der Heimat, aus dem zweiten Akt der Fledermaus. So singt es die Rosalinde und fühlt es auch bei uns Camilla Nylund. Marek Janowski dirigiert die Dresdner Philharmonie. Noch einmal, geklatscht wurde nicht. Es gab kein Publikum im Kulturpalast.
Thank you.
Wir blättern im Bilderbuch der Operette. Als Fledermaus dekoriert wird man dafür ausgelacht, das muss man rächen. Und das ist dann auch der Grund für die berühmte Operette von Johann Strauss Sohn. Wir hörten aus der Fledermaus den Tschardasch der Rosalinde, Klänge der Heimat. Davor noch die Ouvertüre zum Zigeunerbaron von Strauss. Das alles aber nicht aus Wien, sondern aus Dresden. Gestern gab es ein Treffen von lustiger Witwe Rosalinde, auch Paganini, eben im Kulturpalast. Das funktioniert eben alles auch an der Sächsischen Elbe. Marek Janowski dirigiert die Dresdner Philharmonie. Als Rosalinde hörten Sie soeben Camilla Nylund. Und es geht gleich mit Ausschnitten aus dem Paganini und der lustigen Witwe von Franz Lehár weiter am Silvesterabend bei Deutschlandfunk Kultur. Zuvor frage ich Marek Janowski aber, es hätten bei dem Lehár doch auch Rosenkavaliere anhören können, oder?
Also ich bin, das hat jetzt nichts mit meinen Anfängerjahren zu tun, ich habe in diesen Anfängerjahren eben Paganini von Lehár dirigiert, nachdirigiert. Ich habe in meinen Düsseldorfer Jahren eine, denke ich mal, sehr schöne Neuproduktion der Lustigen Witwe betreuen dürfen, habe das immer mit großem Vergnügen dirigiert und kenne natürlich aus den anderen Operetten Land des Lächelns, Giuditta, die großen vokalen Hits für die Tenöre und die Soprane. Ich bin ein Verehrer, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe einen enormen Respekt vor dem Melodien-Einfallsreichtum dieses Komponisten. Und es gibt eine verbürgte Geschichte, dass Hugo von Hofmannsthal, der Librettist des Rosenkavalier, nachdem er die ersten Aufführungen des Rosenkavalier, ich glaube auch hier in Dresden, gehört hatte, gesagt hat, er hätte lieber gehabt, wenn Franz Lehár den Rosenkavalier komponiert hätte. Ist doch eine interessante Feststellung, finden Sie nicht?
Herr Janowski, wir kennen Sie alle als großen Strauß, als großen Wagner-Dirigenten und manche sind vielleicht überrascht von diesem Ausflug in die Operette. Ist das für Sie ein Ausflug oder gehört das gleichrangig auch irgendwie mit dazu?
Also für mich gehört das zum, aber das ist natürlich alte Schule, sehr alte Schule, heute schon gar nicht mehr geschätzte alte Schule. Für mich gehört das zum Basishandwerk eines Dirigenten. Zum Basishandwerk eines Dirigenten, eben auch eines symphonischen Dirigenten, für mich in meinem Verständnis gehört, dass er eine italienische Oper oder eine Operette ohne Probe mit dem Orchester übernehmen kann und dass ihm seine handwerkliche Schlagtechnik so leicht zu Gebote steht, dass er immer auf die Unwägbarkeiten einer Repertoireaufführung rechtzeitig und mit Geschick reagieren kann. Ich habe immer gerne mich gelegentlich mit der Operette beschäftigt. Ich erlebe jetzt hier in den Proben, hier mit der Dresdner Philharmonie, ein Konzertorchester, die an diese Art von Repertoire, die Musiker und Musikerinnen, nicht gewöhnt sind. Ich genieße das geradezu, mit denen da auch im Detail, nicht so über den Daumen weg zu probieren, sondern wirklich im Detail die Dinge wirklich in Ordnung zu bringen. Ich genieße das sehr. Stelle mir dann aber gleichzeitig vor, wenn ich das immer machen müsste oder so, dann das wäre es dann eben doch nicht. Aber so mal alle 2-3 Jahre sowas zu machen, auch als älterer Dirigent, macht mir große Freude. Das ist nicht, ich vermeide das Wort zu sagen, macht mir Spaß. Es macht mir wirklich Freude, weil der thematische Einfallsreichtum von Lehár ist phänomenal. Und rutscht eben durch dieses Operettige. Lehár konnte, genau wie Kallmann, die konnten keine Finales komponieren, rutscht eben dann und auch durch diese schrecklichen Geschichten, die sich da so abspielen, also schrecklich im Sinne von geschmacklos, rutscht da so in eine Kategorie, die er eigentlich nicht verdient hat. Und ich finde, ich bin kein Regisseur, da muss jetzt gerade in München was Abenteuerliches mit der Giuditta passiert sein. Ich habe das nur in der Zeitung gelesen. Ich finde, man sollte sich ein bisschen mit großer Ernsthaftigkeit und nicht mit einer gewissen Verachtung bemühen Lehár auf einem sehr hohen Niveau den Menschen auch heute nahezubringen.
Komplett oder im Ausschnitt, die Werke haben es verdient. Jetzt wird Lehárs Paganini die lustige Witwe umrahmen und der Wiener Tenor Maximilian Schmidt gleich eine Art Lebensbeichte ablegen. Gern habe ich die Frauen geküsst. Arie des Paganini aus der gleichnamigen Operette, knapp 100 Jahre alt. Es scheint ebenso, dass dieser Komponist und Teufelsgeiger Paganini auch ein legendärer Don Juan war. Franz Lehár war auf jeden Fall vollends davon überzeugt und als er das komponierte, hatte er für die Hauptrolle Richard Tauber im Ohr. Ja, nach diesem Paganini singt uns Camilla Nylund das Lied der Hanna Glavary aus der lustigen Witwe. Es lebt eine Vilja. Wir bekommen Einblicke in das pontrevetrinische Staatswesen und erfahren, dass der Staat am Tropf einer jungen reichen Witwe eben der Hanna Glavary hängt, die eigentlich ein Mädel vom Lande war, durch Heirat finanziell aufstieg und dann durch Ableben des Mannes noch in der Hochzeitsnacht die Freiheit erlangte, die sie brauchte. Dann noch einmal Paganini. Niemand liebt dich so wie ich. Anna Elisa und Paganini singen bei uns Camilla Nylund und Maximilian Schmidt. Marek Janowski dirigiert die Dresdner Philharmonie.
Ich kenn dir nie mehr hin. Thank you.
Franz Lihar erteilt uns am Silvesterabend einige Lektionen traditioneller Lebensführung. Paul Kniepler und Bela Jenbach haben das Libretto zur Operette Paganini geschrieben. Niemand liebt dich so wie ich. Eines der großen Duette zwischen Anna Elisa und dem etwas abgebrannten Komponisten Paganini. Camilla Nylund und Maximilian Schmidt haben gesungen. Marek Janowski dirigiert die Dresdner Philharmonie. Aufgenommen haben wir gestern im Kulturpalast Dresden. Ein Konzert für uns, für den Deutschlandfunk, leider ohne Publikum. Franz Lehár in Dresden. Zuvor gab es das Vilja-Lied aus der lustigen Witwe und Gern hab ich die Frauen geküsst. Wiederum aus dem Paganini. Marek Janowski hat vorhin gesagt, er dirigiert das gerne. Es bereitet ihm Freude, immer aber lieber nicht. Allerdings kontinuierlich zieht sich die Operette wie ein wagnerisches Leitmotiv durch seine musikalischen Jahre. Und er könnte da viel Umrankendes erzählen. Zum Beispiel Herr Janowski.
Ja, also ich war ein Jahr in Aachen, Korrepetitor. Dann war ich 2 Jahre in Köln, an der Kölner Oper Korrepetitor. Und habe dann meine erste, als ganz junger Mann, 25 oder so war ich da, meine erste zweite Kapellmeisterstelle an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf-Duisburg bekommen. Das hieß, man musste da Ballettabende natürlich dirigieren, aber auch die gängigen klassischen Operetten, die da im Repertoire waren, und ich durfte auch gelegentlich Traviata dirigieren. Das war also so der Umfang meiner Tätigkeit. Und da gab es eine ältere Inszenierung vom Zigeunerbaron, den ich dann übernommen habe. Es war dann in meinen 2 Düsseldorfer Jahren mein Stück. Aber es war gerade im Jahr davor, an einem Rosenmontag in Düsseldorf, passiert eine Zigeunerbaron-Aufführung. Rosenmontag im Rheinland, Sie können sich vorstellen, ein hochgradig animiertes Publikum. Und im dritten Akt gibt es da von dem Schweinezüchter Chupan noch so ein Couplet an des Tachostrand, wo immer durch Applaus ein Da Capo gefordert wird. Es war ein dort engagierter, nicht deutscher Heldentenor, der diese Rolle mit großem Vergnügen und auch darstellerisch sehr, sehr kompetent verkörpert hat. Und an diesem Rosenmontag vor meiner ersten Saison in Düsseldorf fand dann eben eine Zigeunerbrunnenaufführung statt, und die Leute haben nach dem Couplet im dritten Akt wie immer natürlich ganz doll applaudiert, und dann sang der ein Da Capo von dieser Nummer, und das Animiertsein des Publikums steigerte sich gewaltig, und nach dem Da Capo gab es wieder einen Riesenapplaus und ganz, ganz lang und immer, ich sage immer noch dazu, Rosenmontag im Rheinland. Da sang der das zum dritten Mal. Und nach dem dritten Mal war dann wieder ein Riesenapplaus, und da hat er so eine Geste gemacht zum Publikum, dass sie mit dem Applaus aufhören sollten. Und hat zum Publikum gesprochen. Meine sehr geehrte Dame und Herren, ich habe dieses schöne Lied jetzt 3-mal für Sie gesungen. Ich bin auch bereit, es ein 4. Mal für Sie zu singen, wenn Sie alle bereit sind, sich zur Ehre der Kunst und der Künstler von Ihren Plätzen zu erheben. Und da ist der ganze Saal aufgestanden und da hat er das zum 4. Mal gesungen. Das hat dem Intendanten, glaube ich, gar nicht gefallen. Und da gab es am nächsten Tag dann also eine wüste Geschichte mit dem Sänger. Das hatte man mir aber alles brand new erzählt. Das ist in meinen Zigeuner-Baron-Aufführungen in Düsseldorf nicht passiert. Aber Düsseldorf-Duisburg, diese Theatergemeinschaft, es wurde immer eine Premiere, die in Düsseldorf stattgefunden hatte, dann später, ein halbes oder dreiviertel Jahr später, in Duisburg übernommen mit dem Duisburger Orchester. Und es gab gelegentlich auch Duisburger Orchester-Premieren, die dann nach Düsseldorf übernommen wurden. Und es musste dann mit dem Düsseldorfer Orchester nacheinstudiert werden. Und meine allererste Fledermaus, die eine Übernahme war in Duisburg, wo ich am Morgen des Tages eine Generalprobe mit einer anderen Oper für eine Übernahme in Duisburg hatte. Ich bin dann in Duisburg geblieben, habe in der Kantine gegessen, habe so ein kleines Nickerchen gemacht, nachmittags im Dirigentenzimmer. Und dann kam abends die Fledermaus. Das ist ein sehr langes Stück, war für mich zum ersten Mal. Und man ist dann sehr konzentriert, dass man nach den Dialogen die Stichworte erwischt und dann rechtzeitig weitermacht. Und so. Es ging aber alles schön und ruhig und entspannt vonstatten. Dann kam der dritte Akt, wo nach einer kurzen Einleitungsmusik der berühmte lange Frosch-Monolog ist, der Gefängniswärter, der also da am Sliwowitz hängt und da irgend so eine Gefängnisgeschichte erzählt und die immer von Schauspielern dann diese Szene aufgehübscht werden mit Lokalanekdoten, mit Bezügen auf die aktuelle Politik und so. Und das kann ganz lustig sein und die Leute lachen sich dann kaputt. Und dann geht der ab und dann tritt der Gefängnisdirektor auf. Bei dieser Aufführung in Duisburg war das ein sehr schwacher Schauspieler, der diesen Frosch da gegeben hat. Und das, was der erzählte, also er hat im Grunde genommen nur den Text erzählt, der sowieso im Libretto stand. Und nach schlief, das ist immer so, bei sehr, sehr langen Dialogen auf der Bühne machen die Musiker im Graben die Pultlichter aus. Das haben die natürlich bei dem, da auch mal kein Mensch hat dem zugehört. Es war einfach langweilig. Es war also ganz dunkel im Graben. Und ich war dann doch sehr müde und höre dann plötzlich auf der Bühne: An dieser Stelle wurde ich sonst immer mit Musik empfangen. Das heißt, ich war auch eingeschlafen. Und wir sind dann alle wach geworden und dann ging es weiter. Das war für mich ein Schock. Ich habe mich furchtbar geschämt. Aber ich denke, es ist eine lustige Anekdote.
Könnte selbst zur Operette werden, die Geschichte. Bei uns folgt der Walzer Gold und Silber von Franz Lehár, Konzertwalzer aus 1902, für eine Redoute komponiert, für die der Fürstin Pauline von Metternich, die unter diesem Motto Gold und Silber stand. Ein Walzer der Steppen und Pusten, heimatlos im Kreis, der die Welt der Frauen und die Frauen der Welt, die letzte Leidenschaft der Melodie überhaupt, so hat es Ernst Tetschai auf den Punkt gebracht. Dann von der Pusta in das Land des Lächelns, direkt, ohne hinderlichen Umweg. Dein ist mein ganzes Herz, singt Maximilian Schmidt alias Prinz Souchong. Das Land des Lächelns gibt es so auf keinen Fall. Hinter dem Lächeln des chinesischen Prinzen steckt knallharte Realität, die wir für den Moment aber ausblenden können. Dann geht's direkt zur lustigen Witwe zurück. Lippen schweigens flüstern Geigen aus Lehars erstem Welterfolg. Hanna Glavary und Danilo Danilovic, Duett in Operetten-Reinkultur. Camilla Nylund und Maximilian Schmidt tauschen einige Wahrheiten aus. Unter Donner und Blitz wird das bekräftigt. Das ist dann wieder Johann Strauss, vokalfreie Schnellpolka. Marek Janowski dirigiert die Dresdner Philharmonie.
Thank you. Spricht keine Wort, doch tut es Wort und Wort.
Ja, das wirkt dann wie Bestätigung all des Gesagten, all des Gesungenen unter Donner und Blitz, Schnellpolka von Johann Strauss Sohn, davor ein Franz Lehár Trio, Lippen, Schweigens, Flüstern, Geigen aus der lustigen Witwe mit Camilla Nylund und Maximilian Schmidt. Herr Schmidt hat dann zuvor die Lebensbeichte abgelegt, dein ist mein ganzes Herz und einleitend, stimmungsschaffend der Konzertwalzer Gold und Silber. Marek Janowski dirigierte die Dresdner Philharmonie. Aufgenommen haben wir gestern im Kulturpalast. Ein Konzert ohne Publikum, nur für uns, besser für Sie, die Radiohörer und Online-Nutzer. Marek Janowski soll das Schlusswort am Abend haben. Operette, eine, wenn auch nicht sonderlich dichte Konstante in seiner Laufbahn. Es fehlt Ihnen etwas, wenn Sie das leichte Fach nicht bedienen.
Ja, würde ich so sagen. Also von Fledermaus und Zigarre waren, mal ganz abgesehen, nicht so furchtbar toll nach den Venedig oder also so die 1b-Operetten der Strauße. Aber einige Lehárs auch und Kallmann auch. Ich finde, es gehört zur Komplettierung des musikalischen Verständnisses des 19. Jahrhunderts, was dann bei Lehár und Kallmann ins 20. Jahrhundert hineinführt, mit all den, von Lehár wissen wir das ja, Affinitäten zu Adolf Hitler und zu den Nazis und zu den jährlichen Geburtstagsgrüßen an den Führer. Lehár soll ein, als Künstlerpersönlichkeit, ein sehr anpassungsfähiger Mensch gewesen sein, der zu seinen Lebzeiten fast mehr Erfolg in den Vereinigten Staaten gehabt hat als in Europa. Trotzdem, sein Erfolg war riesig. Eine große Hilfe für ihn war die Entdeckung des Tenors Richard Tauber, der bestimmte Dinge dann eben auch in den sich entwickelnden Rundfunk hineingebracht hat. Ich halte, das ist eine sehr persönliche Meinung, ich halte die Kantabilität der Leharschen Tenorarien, die stilistisch nichts mit Puccini zu tun haben und trotzdem ganz nah dabei sind, für eine grandiose Geschichte, die jeder Musikliebhaber mit großem Interesse und auch mit großem Vergnügen hören sollte. Ob jeder Musikliebhaber sich heute eine mittelmäßige, altmodische Inszenierung einer Leharschen Operette antun sollte, weiß ich nicht. Aber noch schlimmer ist es natürlich, wenn dann im Sinne der heutigen neuen Regie Operetten von Lehár up-to-date aufgehübscht werden, wie das heute ist. Das ist natürlich ganz, ganz furchtbar. Soll vor kurzem irgendwo passiert sein.
Ein Stichwort, das nehme ich nochmal auf. Also Mittelmäßigkeit, Operette verträgt keine Mittelmäßigkeit. Die braucht die ganz feine Feile.
Lehár, er hat instrumentiert sehr im Sinne eines fülligen Puccini-Klangs. Und ist sich da auch bei manchem Forte-Ausbruch des Orchesters nicht zu schade gewesen, um da mal einen Sänger in der mittleren oder oberen Mittellage ganz schön zu gefährden. Man muss wissen, wie man damit umgeht. Das kann, wenn es ein wirklicher, in Anführungsstrichen, Stadttheater-Operettentenor ist, ganz schön gefährlich sein. Es müssten für bestimmte Lehár-Tenorarien müssten eben Tenöre à la Domingo, junger Domingo, eben da sein. Und wenn das eben nicht der Fall ist, muss man in der Arbeit mit dem Orchester sehr detailliert in Kleinigkeiten, was die Dynamik angeht, aber auch in Kleinigkeiten, was die von Lehár konzipierte orchestrale Kontrapunktik angeht. Wird ja alles unter den Teppich gekehrt. Was diese Dinge angeht, sollte man damit also äußerst pfleglich und dann natürlich mit gutem Geschmack umgehen. Dass man nicht exzessive Rubati macht, sondern dass man Rubati macht, wie man sie vielleicht auch bei einer Puccini-Oper rechtfertigen könnte. Das erfordert eine Menge Erfahrung und das haben natürlich normalerweise die ganz jungen Leute an den Stadttheatern, die das dirigieren müssen, alle nicht. Und wenn man das nun aus einem riesigen, jahrzehntelangen Erfahrungspaket raus nochmal so gestalten kann, ist das für einen alten Herrn am Dirigentenpult ein richtiges Vergnügen.
Hatten wir am heutigen Abend mit Marek Janowski am Dirigentenpult im Dresdner Kulturpalast Strauß und Lehár mit der Dresdner Philharmonie mit Camilla Nylund und Maximilian Schmidt aufgenommen gestern Abend. Tonmeister war Felix Epp, Toningenieur Martin Staffe. Ich wünsche viel Vergnügen, alles Gute für das neue Jahr. Wie eben in der Operette, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es möge ein besseres werden.